wir fahren heute weiter mit unserer Predigtreihe. Das ist jetzt der vierte Teil der Predigtreihe aus dem ersten Thessalonicher Brief. Und auch das vierte Kapitel ist heute dran. Ich habe mir es nicht ausgesucht. Es ist einfach an der Reihe. Und wenn wir den Text jetzt noch gleich lesen werden, dann wird euch einfallen, es geht wieder um das Thema, so zu leben, wie Gott es will. Es geht um Veränderung und Wachstum. Und ja, da kann sich jetzt der eine und der andere von euch denken, der jetzt letztens beim Gemeindewochenende dabei war oder bei meinen letzten zwei Predigten, ja schon wieder. Es geht immer nur darum, dass was gefordert wird, dass wir was tun sollen. Das haben wir jetzt eh schon zur Genüge gehört. Ja, wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht, es ist jetzt an der Reihe. Und ich denke, es tut uns ganz gut, wenn wir das immer wieder einmal hören. In der ersten Predigt, wie ich schon gesagt habe, da ging es darum, um den allgemeinen Willen Gottes für uns. Könnt ihr euch noch vielleicht erinnern, die dabei waren? Der allgemeine Wille, der ist uns bekannt gemacht worden in der Bibel. Da haben wir die Evangelien, da haben wir die Worte Jesu, da haben wir die Bergpredigt, da haben wir die ganzen Briefe und vor allem auch die Psalmen und noch vieles andere, wo wir wirklich sehen, was Gott von uns will, wie wir leben sollen. Eigentlich würden schon die 10 Gebote genügen, da ist eigentlich alles drinnen. Und ja, und eben, so ist es auch heute in unserem Text und ich werde den Text jetzt lesen und dann wird euch gleich auffallen, dass es da wieder darum geht, aber es geht auch noch um anderes, das was wir dann auch noch behandeln werden, was ich auch nicht so gern mag eigentlich, das Thema um sexuelle Verfehlungen und um diese Dinge. Also, ich fange an zum Lesen aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Jetzt noch was anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur das, was wir auch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der auch seinen Heiligen Geist geschenkt hat, Gott selbst. Ganz am Anfang im Vers 1 steht da, dass Paulus und seine Mitbrüder der Gemeinde in Thessaloniki gelehrt hat, wie es ein Leben gibt, das Gott gefällt. Das ist ausführlich gelehrt worden dort, obwohl da ja nicht so viel Zeit vorhanden gewesen ist, aber offensichtlich war es so und Paulus schreibt es so zumindest. Und was mir da auffällt, es steht dann auch und ihr handelt auch danach. Bei uns ist es auch so in der Gemeinde, wenn ich da zurückdenke an die über 4 Jahrzehnte, wo ich in der Gemeinde bin, dann kann ich das eigentlich nur bestätigen und ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr, es sind ja nicht so viele, die so lang dabei sind, wie ihr das auch ob ihr das auch so bestätigen könnt oder vielleicht jene, die erst 10 Jahre dabei sind, dass das wirklich in unserer Gemeinde auch so gelehrt wurde, wie man eben Gott gefallen kann und so zu leben, dass es ein geheiligtes Leben ist. Aber ich habe das wirklich bei uns so erlebt. Und wenn jemand in unsere Gemeinde geht, da gibt es viele Möglichkeiten, der Gottesdienst. Vor allem aber auch die Kleingruppen, Gebet, Bibelkreise, Hauskreise. Und da wird dann das wirklich gelehrt. Es geht natürlich auch nur dann, wenn wir das auch dann tatsächlich umsetzen. Und da eben bei dem Zusatz, was der Paulus da sagt, da muss ich mir selber schon die Frage stellen und mich selbst überprüfen, dass wir wirklich immer so gelebt haben oder so leben und handeln, wie es uns wirklich gelehrt wurde. So wie er das sagt, und ihr handelt auch danach. Also die Thessaloniker haben offensichtlich danach gehandelt. Und da geht es jetzt eben weiter darum, dass wir in dem Ganzen wachsen. Gott will, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Gott hat uns dazu berufen, im Vers 7, wieder die Wiederholung, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Ich glaube, da haben wir keine Einwände, das ist alles ganz klar, weil sonst bringt unser ganzes Leben nichts, denn Gott hat uns eben dazu berufen. Und das ist auch möglich mit Gottes Hilfe durch seinen Heiligen Geist. Er hat uns unser Gewissen gegeben. Ja, und wie ich schon gesagt habe, wenn wir auch wirklich immer wieder uns darin üben, dann wird Gott uns das auch schenken und dann wird es uns nicht so schwer fallen. Und wenn wir das schaffen, was passiert nachher? Wenn wir wirklich so ein geheiligtes Leben führen, wenn wir das zusammenbringen, dann wird uns der Herr segnen. Wir werden ein Segen sein und werden auch dadurch anderen zum Segen sein. Das ist einmal ganz sicher so. Und wir werden wirklich ein Vorbild für die anderen sein. Und das wollen wir ja, ein Vorbild sein. Denn das ist ja der Wille des Herrn, dass wir noch Menschen für ihn gewinnen, dass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie auch errettet werden. Und das ist in der heutigen Zeit sowieso ganz was Schwieriges. Das war früher, denke ich, doch irgendwie leicht. Aber heute ist es echt schwierig. Und das ist das, was auch unser Ziel sein sollte. Als Christen, dafür hat er uns herausgerissen, hat er uns errettet und uns ein neues Leben gegeben und wiedergeboren, dass wir wirklich seine Lehre auch verbreiten, die frohe Botschaft. Und das wird dann einmal so sein und wir werden dann diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen können, wenn einst der Herr Jesus kommt zur letzten Zeit und die letzte Posaune erschallen wird, dann werden wir mit all denen, denen wir auch den Weg gewiesen haben ins ewige Leben, zusammen zum Herrn hinaufgerückt werden. Was gibt es für eine schönere Aufgabe? Was gibt es für ein schöneres Ziel, als da am Heilsplan Gottes mitzuwirken? Das ist doch das Schönste für uns, was wir machen können. Ich weiß, es fällt uns manchmal schwer in der umtriebigen Zeit, in der Zeit, wo man immer mehr Stress hat und immer weniger Zeit hat. Aber das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe ist und was uns zumindest mir am meisten Freude schenkt und Befriedigung, wenn ich sehe, dass andere Menschen zum Herrn finden. Ja, aber wie ist es jetzt möglich? Wie kann diese Veränderung an uns geschehen? Wie kann Wachstum geschehen bei uns? Echte Heiligung, die geschieht nur dann, wenn wir gewisse Bedingungen einhalten. Heiligung, Wachstum, Veränderung, das geht nur dann, wenn wir in ständiger Gemeinschaft mit unserem Herrn und da ständiger Gemeinschaft in der Gemeinde sind. Ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen, zumindest die meisten werden da zustimmen. Wenn wir so Einzeltum Christen führen, wird es nicht gehen. Es wird auch nicht gehen, wenn wir nur zum Gottesdienst kommen und die übrige Woche passiert nichts. Lesen wir vielleicht hin und wieder mal irgendwas in der Bibel. Aber das Wichtige ist eben, und dort geschieht wirklich was, wo man eben in der Gemeinde mit den Geschwistern Gemeinschaft haben und eben diese Hauskreise, Gebetsstunden, Bibelcafé und so weiter, wo wir immer wieder mehr kriegen von dieser Lehre und wo wir uns gegenseitig auch manchmal, wo wir Korrektur erfahren und dann können wir wachsen und ähnlicher werden dem Herrn. Wenn nur irgendwas von dem fehlt, dann wird es auch im Prozess unserer Heiligung keine Fortschritte geben. Das ist ganz klar. Und da fällt mir immer wieder ein, wenn ich über das Thema rede, dann kommt mir immer wieder das, was am Anfang, wie gläubig wurde, auch für mich einen großen Eindruck gemacht hat. Und das steht in der Apostelgeschichte 2, in den Versen 42 und 46 bis 47 drinnen. Und wenn ihr euch das vorliest, dann wisst ihr wahrscheinlich alle was, dann könnt ihr euch erinnern. Und da steht, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die vier Dinge. In der Apostellehre, von dem haben wir gerade geredet, Gottesdienste, Hauskreise und so weiter. Brotbrechen ist auch klar, da ist das Abendmahl gemeint, Gemeinschaft wissen wir auch und vor allem auch das Gebet. Und sie waren wirklich täglich beieinander, lesen wir da weiter, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern. Also wir sehen, die haben wirklich eine innige Gemeinschaft gehabt, nicht nur in der Kirche, beim Gottesdienst, sondern auch hin und her in den Häusern. Sie nahmen Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigen Herzen und hatten Gnade beim ganzen Volk. Und jetzt kommt das Wunderbare, das Ergebnis, von dem ich vorher auch schon geredet habe, was ja Sinn und Zweck ist des Ganzen. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden zu der Gemeinde. Und heute sagt man, ja gut, das ist damals gegangen in der antiken Zeit, da sind die Leute nicht in der schnelllebigen Zeit gewesen, wie wir es haben. Bei uns geht es halt nicht mehr. Das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Sich tagtäglich treffen in den Häusern hin und her und Abendmahl feiern. Unmöglich. Aber eins möchte ich doch behaupten, was im ersten Teil drinnen steht. Und das sind nach wie vor heute noch die vier Kennzeichen, die vier Säulen einer lebendigen Gemeinde. Und das ist eben das, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen, im Gebet und in der Gemeinschaft. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt nachdenkt und euer Leben, euer tagtägliches Leben Revue passieren lasst und wenn ihr ehrlich seid, wenn man will, kann man das machen. Die vier Dinge könnt ihr alle einhalten. Beständig in der Apostellehre zu bleiben, Gemeinschaft zu halten, zum Abendmahl und vor allem auch zum Gebet gehen. Aber es ist auch da wieder so, da muss man sagen, wenn eines von diesen vier Dingen fällt, dann funktioniert es nicht mehr. Denn, wie ich schon gesagt habe, sind es auch die vier Säulen der Gemeinde, einer lebendigen, einer Gemeinde, die wirklich aktiv ist, die ein Zeugnis ist in dieser Welt, die ein Licht ist. Wenn eine dieser drei oder vier Säulen fehlt, dann steht das Haus der Gemeinde, da ist Gefahr in Verzug und es droht ein akuter Einsturz des Gebäudes der Gemeinde. Und noch was bei dem ganzen Thema, wir sind ja Gott sei Dank mehrere Generationen, auch heute sind wieder mehrere Generationen da, aber das Wachstum, die Heiligung, das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die jungen Leute, auf die jüngeren Semester, sondern für alle, ob wir nun jung oder alt sind, ob wir schon über 40 Jahre mit Jesus gehen, so wie ich zum Beispiel, oder erst seit 2 oder 3 Jahren mit ihm unterwegs sind. Die Heiligung, die Absonderung, das ständige Wachstum, das ist ganz wichtig. Und das wird darüber entscheiden, ob wir als Christen irgendwie so ein glimmender Docht sind oder wirklich ein lebendiges Feuer oder ein versiegendes Wasserloch, das sieht man oft, wo die in der Wüste oder in der Steppe, wo die Tiere dann als letzten Ausweg nur mehr so ein Wasserloch haben, das schon stinkt, das Wasser drin. Und entweder sind wir nur so ein Wasserloch mehr oder wirklich eine sprudelnde Quelle lebendigen Wassers. Das entscheidet. Und noch einmal, diese vier Dinge sind ganz wichtig, die möchte ich euch und mir ans Herz legen, dass wir das wirklich versuchen, wenn es noch nicht so hinhaut, wirklich durchzuführen, daran teilzunehmen und diese vier Kennzeichen, dass die wirklich auch bei euch in eurem Leben vorhanden sind. Und trotz all dieser positiven Umstände, die wir auch wirklich aufweisen können, weiß ich, dass auch bei uns Christen, dass es nichts gibt, was nicht auch bei uns passieren kann. Und auch bei mir und wahrscheinlich auch bei euch besteht immer wieder die Gefahr, dass wir in Sünde fallen. Und deshalb erinnert uns Paulus da auch in unserem Text eben, das haben wir schon gelesen, ich hätte euch da jetzt was anderes noch an die Wand projiziert. Und deswegen will ich einfach Gott, dass wir ein geheiligtes Leben führen, dass wir uns vor sexueller Sünde fernhalten, dass er jeder, das betrifft jetzt nicht nur, wahrscheinlich nicht nur die Männer, aber bei den Frauen kann ich es nicht so genau sagen, dass wir Herr über unsere Triebe sind, steht Herr über unsere Triebe, aber ich glaube, die Frauen sind, ihr wisst, die Frauen sind da immer wieder angesprochen, wenn er nur Brüder steht und sind auch die Frauen mit einbezogen. Also wir sollen Herr über unsere Triebe sein, denn unser Leben gehört Gott und die Menschen sollen vor uns Achtung haben. Was werden sie für Achtung haben von uns, wenn es heißt, da ist auch nichts anderes. Da sind auch in der Gemeinde sind auch Ehebrecher und dieser und jener, der pornosüchtig ist oder was weiß ich, was da noch so alles passiert auf dem Gebiet. Deshalb ist es so wichtig. Und wir sollen uns nicht von den Begierden und Leidenschaften beherrschen lassen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Das wissen wir ja, was da alles läuft. Es fängt ja halt an bei den Theaterstücken. Gestern habe ich wieder was gesehen, oder was vorgestern, was da so aufgeführt wird. Verheerend. Verheerend ist das. In dem Theaterstück, da heißt es, ja, die Frauen müssen mehrere Männer zugleich haben und so weiter und so fort. Also es ist katastrophal, wie sich das alles verändert hat. Zu meiner Zeit, wo ich gläubig wurde, da habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass das überhaupt gibt, dass ein Christ, der errettet worden ist, neues Leben gekriegt hat, dass der überhaupt fähig ist dazu, einen Ehebruch zu begehen. Heute weiß ich das natürlich viel besser. Das hat nicht lang gedauert, bis man diese rosarote Brille weggenommen worden ist. Leider ist es auch bei uns Christen möglich. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo das sowieso mit dem World Wide Web, mit Internet, mit Facebook, mit, wie es alles heißt, Instagram, TikTok und die ganzen virtuellen Medien, die uns zur Verfügung stellen, dann ist die Tür zum Verderben noch viel weiter geöffnet, als sie jemals war. Und was das Ganze noch das verstärkt heute, die künstliche Intelligenz zum Beispiel, oder mit dem Algorithmus, dann hat man das viel leichter noch, die Menschen in diesen Bann zu ziehen. Das ist furchtbar. Und was noch ist im Internet, bei den meisten, wenn man so in solche Chaträume, solchen Chaträumen beitritt, oder solchen Seiten, solchen Kanälen, wo solche sexuellen Dinge verbreitet werden. Und wenn ich da mich beteilige dran, was bin ich nachher da meistens? Was wäre da versuchen zu sein? Anonym. Und das ist das, wenn ich anonym mich dem hingeben kann, dann geht es noch viel leichter, als wenn der Nachbar, der da vielleicht auch reinschaut und sieht, da ist der Josef Econia, der ist auch da dabei bei dem Zeug. Ja, das sind einfach solche Sachen. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, wo man das wirklich auf schändliche Weise ausüben kann. Und immer öfter kommt es auch deshalb in weiterer Folge, wenn wir uns dem hingeben, zu sexueller Zügellosigkeit, zu Missbrauch, zu Unzucht und zu schlimmen Verbrechen, Missbrauch an Kindern. Und wir hören es ja immer wieder. Und lesen es immer wieder jeden Tag. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir uns da wirklich verändern lassen, stetig verändern lassen und dass wir auch immer wieder über diese Dinge nachdenken. Vor meiner Bekehrung, da war ich wirklich kein Engel. Um es mit einem derben Wort zu sagen, ich bin ein Sauhund gewesen. Und wie ich gläubig geworden bin, da habe ich wirklich viele Sünden Gott bekennen müssen. Viele. Aber der Herr hat mich von einem Tag auf den anderen so frei gemacht im Oktober 1977. Der hat mich von dem allen frei gemacht. Bis auf eins, das Rauchen, das hat noch 2 Monate länger gedauert. Das ist nicht gegangen, komischerweise. All die anderen viel schlimmeren Sachen, was bei mir waren, waren vom einen Tag auf den anderen weg. Ihr könnt euch vorstellen, was das für mich war. Und das hat natürlich auch hat Auswirkungen gehabt auf meine Frau, auf die Familie und so weiter. Und andere sind gleich geworden, Arbeitskollege von mir, seine Schwestern und so weiter. Mithin war das auch der Grund, weil die gesehen haben, was da passiert ist. Das hat solche Auswirkungen gehabt. Aber ich weiß, dass es eben heute auch noch immer passieren kann und es geht schnell. Und deswegen sollen wir da auf der Hut sein. Wir wissen einfach ganz klar, wenn wir das Ganze jetzt da anschauen, dann wissen wir, dass alles, wo wir am Ziel vorbeigehen, ihr wisst ja, man sagt ja, was ist Sünde? Sünde wird auch so gekennzeichnet, das heißt, wenn wir am Ziel vorbeigehen, das ist Sünde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg, aber es ist, Lügen ist eine Sünde, wenn es auch nur eine Gelegenheitslüge ist. Und es gibt viele kleine Dinge, die auch Sünde sind. Wenn ich jetzt auf der Autobahn statt 100, 120 fahre, ist irgendwie auch Sünde. Aber bei einem gibt es wirklich Null Toleranz und das sieht man da auch ganz klar. Da gibt es beim Paulus Null Toleranz und auch bei Gott Null Toleranz. Wenn man eben solche sexuellen Dinge, wenn man die praktiziert und beibehält. Und wir wissen ja, es ist ja eigentlich leicht, dem Ganzen, na leicht ist es nicht, es ist jetzt wieder nicht das richtige Wort. Ich habe da jetzt vorher, weil das mit den Folien gewesen ist, habe ich da jetzt, bin ich nicht eingegangen auf das. Auch jeder, der von uns, und das sind ja fast alle, die haben ein Smartphone, ein Tablet oder ein Computer zu Hause, und wenn solche Sachen daherkommen, solche Seiten, solche Kanäle und so weiter, dann ist ja das auch nicht so schwer, wenn ich einfach draufklicke, wenn ich diesen Kanal einfach blockiere und sperre, da habe ich schon was gemacht damit. Ich muss einfach, um nicht in solche Versuchungen zu fallen, die ein Fallstrick wären für mich, da muss ich einfach was tun dagegen. Zum Beispiel, ich weiß, ich war ein paar Mal in früheren Jahren, da war ich noch wie jung war ich da noch, muss ich nachdenken, das war 30 Jahre, ist das fast her schon. Genau, da war ich auf Kur 2 oder 3 Mal und dann habe ich gesehen, dass das schon auch gefährlich ist, wenn man da auf Kur ist und noch jünger ist und da sind andere hübsche Frauen dabei und da sitzt man tagtäglich beieinander, man trifft sie unter den Tag und am Abend geht man dann noch vielleicht irgendwo hin oder im Restaurant und so weiter und da passiert so schnell, auch an Christen kann das passieren, dass er mit einer anderen Frau im Bett liegt. Muss ich ehrlich sagen, das war knapp bei mir dran, ich gebe das zu. Und deswegen habe ich gesagt, von dort weg, ich fahre nie mehr alleine auf Kur. Und das habe ich auch so gemacht. Die nächsten 2 Kuren habe ich da in Bad Hering gemacht und bin jeden Tag zu meiner Frau, so, wir sind spazieren gewesen und so weiter. Und solche Dinge, die darf man sich nicht nur vornehmen, sondern die muss man einfach durchziehen. Das ist beim Internet so, wenn er so eine Seite daherkommt, klatsch, weg ist sie. Und wenn du das einmal anschaust, das weiß ja jeder bei Dingen, die man sich anschaut, das kommt nachher immer, da wirst du torpediert, da wirst du fällt mir jetzt nicht das richtige Wort, aber das wollte ich noch sagen. Und da hat Gott wirklich, glaube ich, Null Toleranz. Aber da ist es auch wieder so, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann können wir wieder neu beginnen. Ja, also, was habe ich da noch weiter zu sagen? Also, wir werden jetzt da zum Schluss uns noch was anschauen. Das lese ich euch dann auch vor. Das, was mich auch sehr beeindruckt hat, das war am letzten Wochenende, beim Gemeindewochenende. Der Wastl hat mir das gesagt, weil der das beim Gebet bei uns am Montag vorgelesen hat. Ich war da nicht mehr dabei, weil wir schon früher abgereist sind wegen der Stauprognose. Und das möchte ich jetzt zum Schluss vorlesen, weil das sehr zutreffend ist und auch zu unserem Text da dazu passt. Und da zu dem, was nachher noch folgend ist im Thessalonicher Brief. Also, ich lese aus 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Wie gut, wenn man das sagen kann von uns auch. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zu tieferer Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Die brauchen wir dazu, Selbstbeherrschung, um solchen Dingen abzusagen. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Retter und Herrn, eintreten lassen. Amen. Ich darf noch beten zum Schluss. Lieber Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dein Wort, für dieses Wort, das uns hilft dabei, dass wir auf dem richtigen Weg gehen und bleiben, das uns zeigt, wenn wir vom Weg abgekommen sind, dass wir wieder Buße tun können, dass wir umkehren können, dass wir wieder das Verhältnis zu dir herstellen können, die Gemeinschaft zu dir. Wir danken dir einfach, dass du so gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du uns ein für alle Mal vergeben hast. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns auch dabei helfen will und es auch tut, dass wir auch noch verändert werden, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir wachsen dürfen. Ja, Herr Jesus, bitte schenk diese Veränderung in unserer Gemeinde. Schenk, dass wir wirklich als Gemeinde ein Leuchtturm sind, dass wir eine Quelle sind, lebendigen Wassers, Herr Jesus, dass doch noch viele Menschen bei uns und bei uns herum in den Orten, in unserem Land noch den Weg zu dir finden und sich für dich entscheiden. Amen.